Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 21.10. Ich bin Ilonka und ich freue mich auch heute wieder mit euch gemeinsam weiterzulesen in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und die einzelnen Stellen, die sage ich euch direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Das zweite Buch Chronik, Kapitel 14 und 15. König Asas Erfolge. Asa tat, was gut und recht war und was Jahwe seinem Gott gefiel. Er beseitigte die fremden Altäre und die Opferhöhen und ließ die geweihten Steinmale zerschlagen und die Aschera-Pfähle umhauen. Er befahl den Judäern, Jahwe, den Gott ihrer Väter, zu suchen und sein Gesetz und seine Gebote zu befolgen. Auch in den anderen Städten Judas beseitigte er die Opferhöhen und die Räucheraltäre. In diesen Jahren hatte das Land Frieden, weil Jahwe dafür sorgte, dass niemand mit Asa Krieg führte. Damals ließ Asa einige Städte in Juda befestigen. Er sagte zu den Leuten von Juda: Lasst uns diese Städte ausbauen, sie mit Mauern umgeben und mit Türmen, Toren und Riegeln sichern. Noch haben wir freie Hand im Land, denn wir haben Jahwe, unseren Gott, gesucht. Und er hat uns ringsherum Ruhe verschafft. So konnten sie bauen und hatten Erfolg. Asa hatte ein Heer von 300.000 Mann aus Juda, die Speer und Langschild trugen, und 280.000 Mann aus Benjamin, die Rundschilde trugen und mit Bogen ausgerüstet waren. Alles wehrtüchtige Männer. Da rückte der Nubier Serach mit einem Heer von 1.000 mal 1.000 Mann und 300 Streitwagen gegen Juda vor und kam bis Maresha. Asa zog ihm entgegen und die beiden Heere stellten sich im Zephatatal bei Maresha in Schlachtordnung auf. Asa betete zu Jahwe, seinem Gott. Jahwe, sagte er, außer dir gibt es keinen, der helfen könnte, wenn ein Schwacher gegen einen Mächtigen bestehen muss. Hilf uns, Jahwe, unser Gott, wir vertrauen auf dich, sind wir doch in deinem Namen gegen diese Menge gezogen. Du bist unser Gott, Jahwe, kein Mensch kommt gegen dich an. Da schlug Jahwe die Nubier vor Asa und Juda zurück, dass sie flohen. Asa verfolgte sie mit seinen Männern bis nach Gera. Dabei fielen von den Nubiern so viele, dass sie sich von diesem Verlust nicht wieder erholen konnten. Sie wurden durch Jahwe und sein Heer vernichtend geschlagen. Die Judäer aber machten reiche Beute. Sie konnten auch alle Städte rings um Gera erobern, denn der Schrecken Jahwes war über sie gekommen. Sie plünderten alle diese Orte, denn dort gab es reiche Beute. Auch die Zeltlager der Hirten überwältigten sie. Und als sie wieder nach Jerusalem zurückkehrten, nahmen sie eine Menge Schafe, Ziegen und Kamele als Beute mit. König Asas Reformen. Da kam der Geist Gottes über Asaja ben Oded, sodass er Asa entgegenging und zu ihm sagte: Hört mir zu, Asa und ihr alle von Juda und Benjamin. Jahwe ist bei euch, solange ihr bei ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Lange Zeit war Israel ohne den wahren Gott. Da hatten sie auch keine Priester, die sie lehrten, und kannten das Gesetz nicht. Doch jedes Mal, wenn die Israeliten bedrängt wurden, kehrten sie zu Jahwe, dem Gott Israels, um. Sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Damals konnte niemand ungefährdet reisen, denn es gab viele Unruhen in den Ländern. Die Völker bedrängten sich gegenseitig und die Städte lagen im Streit, denn Gott hatte sie durch verschiedene Bedrängnisse verunsichert. Darum fasst Mut und legt die Hände nicht in den Schoß, denn euer Tun wird seinen Lohn finden. Als Asa die prophetischen Worte vom Sohn Odets hörte, fasste er Mut. Er ließ die scheußlichen Götzenbilder aus dem ganzen Land entfernen, aus Juda, aus Benjamin und den Städten, die er auf dem Bergland von Ephraim erobert hatte. Auch den Altar Jahwes vor der Vorhalle des Tempels ließ er erneuern. Dann ließ er ganz Juda und Benjamin zusammenrufen, sowie die Leute von Ephraim, Manasse und Simeon, die sich bei ihnen aufhielten. Es waren nämlich viele zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass Jahwe, sein Gott, auf seiner Seite war. Im Juni des 15. Regierungsjahrs von Asa versammelten sich alle in Jerusalem und opferten Jahwe von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Sie legten sich die Verpflichtung auf, Jahwe, dem Gott ihrer Vorfahren, mit ganzem Herzen und ganzer Person zu folgen. Und wer Jahwe, den Gott Israels, nicht verehren würde, sollte mit dem Tod bestraft werden, egal ob Mann oder Frau, klein oder groß. Das gelobten sie Jahwe laut unter Jubelrufen und dem Schall von Trompeten und Hörnern. Ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie hatten aus ganzer Überzeugung eingestimmt. Mit ganzem Willen hatten sie Jahwe gesucht und er hatte sich ihnen zugewandt. Und er gab ihnen ringsherum Frieden. König Asa entzog sogar der Königsmutter Maacha ihren Rang, weil sie der Aschera ein Schandbild aufgestellt hatte. Asa ließ das Scheusal umhauen, in Stücke schlagen und im Kidrontal verbrennen. Die Opferhöhen in Israel blieben allerdings bestehen, doch Asas Herz war sein Leben lang ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Er brachte die Weihgaben seines Vaters in das Haus Gottes und dazu seine eigenen Gaben: Silber, Gold und wertvolle Gegenstände. Bis zum 35. Regierungsjahr Asas gab es keinen Krieg. Hesekiel Kapitel 47. Ein Fluss aus dem Tempel. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Türschwelle Wasser hervorquoll. Es kam an der Südseite des Tempels heraus und floss südlich am Altar vorbei nach Osten ab, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen um die Anlage herumgehen zum äußeren Osttor. Rechts davon floss das Wasser hinaus. Als der Mann mit der Messschnur in der Hand nach Osten hinausging, maß er 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser hindurchgehen. Es reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser waten. Es reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durchwaten. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Als er noch einmal 500 Meter abgemessen hatte, war das Wasser zu einem Fluss geworden, den ich nicht mehr durchwaten konnte. Man hätte schwimmen müssen. »Hast du das gesehen, Mensch?« sagte er zu mir und führte mich zum Ufer zurück. Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume stehen. Er sagte zu mir, »Das Wasser fließt immer weiter nach Osten in die Araber hinunter und ergießt sich ins Tote Meer. Dort wird das salzige Wasser gesund werden. Überall, wohin der Fluss kommt, bringt er Leben. Alle Tiere gedeihen, überhaupt alles, was sich regt. Das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. An seinem Ufer werden Fischer stehen. Von En-Gedi bis En-Eglayim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische jeder Art wird es dort wieder geben, zahlreich wie im Mittelmeer. Nur die Sümpfe und Tümpel werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an beiden Ufern des Flusses werden Fruchtbäume wachsen, die das ganze Jahr über grün sind und immer Früchte tragen, jeden Monat frische. Das ist so, weil sie von Wasser getränkt werden, das aus dem Heiligtum fließt. Ihre Früchte dienen als Nahrung und ihre Blätter als Heilmittel. Die Grenzen des Landes. So spricht Jahwe, der Herr. Das ist die Grenze, innerhalb derer ihr das Land als Grundbesitz an die 12 Stämme verteilen sollt, wobei Josef 2 Teile erhält. Jeder Einzelne soll darin seinen Erbbesitz erhalten, denn ich habe es euren Vorfahren geschworen. Dieses Land soll euer Erbbesitz sein. Eine Anmerkung? 2 Teile für Josef, das waren die 2 Stämme Josefs, Ephraim und Manasse, also seine beiden Kinder. Und der doppelte Teil des Erbbesitzes wurde immer dem Erstgeborenen überlassen. Und in diesem Fall wurde es ja auf Josef übertragen. Weiter im Text. Seine Grenze verläuft im Norden vom Mittelmeer in Richtung Hetlon, bis man nach Zedat kommt. Hamat, Berota, Siprajim, das zwischen dem Gebiet von Damaskus und Hamat liegt, Hasa-Enan an der Grenze des Hauran-Gebiets. Die Grenze läuft also vom Meer nach Hasa-Enan, wobei die Gebiete, die Damaskus und Hamat gehören, nördlich davon bleiben. Das ist die Nordgrenze. Die Ostgrenze verläuft zwischen dem Haurangebirge und Damaskus hindurch bis zum Jordan, der dann auch die Grenze zwischen Gilead und dem Land Israel bildet. Bis zum östlichen Meer hin sollt ihr sie messen. Die Südgrenze verläuft von Tamar bis zum Streitwasser von Kadesh und folgt dann dem Bachtal bis zum Großen Meer. Die Westgrenze ist die Mittelmeerküste bis dorthin, wo man nach Hamat kommt. Die Aufteilung des Landes. Dieses Land sollt ihr unter die Stämme Israels verteilen. Ihr sollt es euren Familien als Grundbesitz verlosen und ebenso den Fremden, die unter euch leben und eine Familie gegründet haben. Sie sollen für euch wie Einheimische sein und sich genauso wie die Stämme Israels ihren Erbbesitz erlosen. Im Gebiet des Stammes, in dem sie leben, sollen sie ihren Anteil an Grundbesitz bekommen, spricht Jahwe, der Herr. Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 1 bis 23. Dürfen Nichtjuden zur Gemeinde gehören? In Caesarea lebte damals ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte, ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach: Cornelius! Erschrocken starrte er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel wieder gegangen war, rief er zwei seiner Hausdiener und einen gläubigen Soldaten aus seinem Gefolge. Er berichtete ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag um die Mittagszeit, die Männer näherten sich bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf die Dachterrasse. Kurz darauf bekam er Hunger und wollte essen. Während ihm etwas zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes leinenes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an vier Zipfeln gehalten und in ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme sagte: Los, Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus. Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeuten sollte, standen die Männer, die Cornelius geschickt hatte, schon vor dem Tor. Sie hatten sich nach Simons Haus durchgefragt. Durch Rufen machten sie sich bemerkbar und fragten: Ist hier ein Simon zu Gast, der Petrus genannt wird? Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte: Pass auf, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh nach unten. Du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging jetzt zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Der Hauptmann Cornelius, sagten sie, ein gerechter, gottesfürchtiger und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung angesehener Mann, hat uns geschickt. Er ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen, um zu hören, was du zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für ein Quartier. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg und einige Brüder aus Joppe begleiteten sie. Das war der Bibeltext für heute. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.